Ihr Lieben, Adventszeit oder wie es auch sonst heißt, Vorweihnachtszeit ist jedes Jahr eine Zeit der Wünsche. Wunschzettel werden geschrieben und vor allen Dingen Kinder können es kaum erwarten, bis Heiligabend wird, um zu sehen, ob ihr lang gehegter Herzenswunsch auch wirklich in Erfüllung geht. Für die einen ist das Thema Wünsche erfüllen das Thema der Adventszeit. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben schon gefragt worden bin, hast du schon alle Geschenke? Ich musste meistens sagen, nö. Für die anderen bedeutet es nur Stress, Generve und Frust, weil das meiste, das man zu Weihnachten schenkt oder bekommt, hinterher wieder umgetauscht wird. Wie auch immer, Adventszeit ohne Konsumrausch ist in unseren Breitengraden gar nicht mehr denkbar. Wenn ich mit dem Auto über die Autobahn in die Stadt fahre, fällt mir schon seit langer Zeit auf, dass ein fleißiger Graffiti-Sprayer seinen wichtigsten Wunsch auf viele Flächen gesprayt hat. Auf Straßenschilder, auf Brückenpfeiler, Tunneleinfahrten hat er das sichtbar gemacht. Dort steht Freiheit für alle. Ihr könnt euch das mal anschauen. Ich habe es euch mitgebracht. Er gibt sich viel Mühe. Welche Gedanken oder Motive hinter diesem mehrfach angebrachten Wunsch stehen, lässt sich nur ganz schwer ergründen. Aber in der Vorbereitung auf die Predigt, auf den Bibeltext von heute, den wir in Galater 4, die Verse 4 bis 7 finden, habe ich mir gewünscht, dass dieser Mensch, wer es auch immer sein mag, dass er doch von Gottes Wort bewegt sein möge, weil so wäre aus seiner manifestierten Forderung Freiheit für alle eine einladende und frohmachende Feststellung geworden, Freiheit für alle. In welchem Zusammenhang das mit unserem heutigen Bibeltext steht, das wollen wir uns jetzt anschauen. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen Galater 4 aufzuschlagen, die Verse 4 bis 7. Dort lesen wir, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ich bete nochmal mit uns. Wir bleiben dazu sitzen. Großer Gott, wir danken dir, dass wir uns in Freiheit und Frieden vor dir versammeln dürfen an diesem Sonntagmorgen, dem vierten Advent. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, auch heute noch durch dein Wort. Und so wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen weit aufmachst, dass wir hören, was dein Geist uns sagen möchte. Rede du, Vater. Wir wollen Stille halten und hören, damit du uns verändern kannst. Amen. Die Predigtaufteilung habt ihr in den Gottesdienstblättern vor euch. Ich habe sie in drei Teile aufgeteilt. Und wir schauen uns den ersten Teil an. Freiheit für alle durch die Treue des Vaters. Vers 4a. Die ersten sechs Worte unseres Predigttextes, wer eine andere Übersetzung haben, da sind es vielleicht auch vier oder sieben oder acht Worte. Die ersten sechs Worte dieses Verses 4 verändern alles. Diese Worte sind wie ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht, wie eine Fanfare, die die Wartenden aus ihrer Lethargie reißt, um etwas Großes anzukündigen. Jedes Mal, wenn ich diese Worte am Anfang des Verses lese, wird mir die Macht und die Kraft bewusst, die in dieser Aussage liegt. Dort lesen wir, als aber die Zeit erfüllet war. Oder mit anderen Worten, nun ist der Zeitpunkt gekommen, den der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden von Anbeginn festgesetzt hat. Nicht zu früh und nicht zu spät handelt der Vater. In Gnade und Güte seiner gefallenen Schöpfung gegenüber wird er aktiv. Ihr Lieben, wenn wir in Gottes Wort schauen, können wir staunend feststellen, dass sich in dem hier beschriebenen Moment etwas erfüllt, was Gott lange zuvor gegenüber Abraham angekündigt, ja versprochen hatte. Wir lesen das in 1. Mose 22, Vers 18. Dort steht, sagt Gott zu Abraham, und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Nun, Paulus erklärt uns in Kapitel 3 des Briefes an die Galater, also das Kapitel vor unserem Predigtext, wie diese Stelle im Alten Testament zu verstehen ist und wie sie auch in den Urschriften aufgeschrieben ist. Dort lesen wir in Galater 3, Vers 16, nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. In der Predigt zum ersten Advent, die uns Waldemar Henschel gehalten hat, stellte er uns die Eingangsfrage, hast du schon mal einen wichtigen Termin verpennt? Natürlich, jeder hat in seinem Leben schon mal einen wichtigen Termin verpasst. Oder? Das ist doch ganz normal. Ihr Lieben, Gott passiert das nicht. Über eine Zeitspanne, deren Länge wir uns nur historisch vorstellen können, die aber so lang ist, dass wir gar nicht in der Lage sind zu begreifen, wie lang das eigentlich wirklich ist, was da alles passiert ist in der Zeit und wie sich die Dinge verändert haben, das Leben verändert hat, die Menschen verändert haben, über diesen langen Zeitraum verpasst der Schöpfer nicht den exakten Moment seines Handelns. Er greift ein und sendet seinen Sohn. Nun, für das Volk, für sein Volk war das Warten auf den verheißenen Messias eine unerträgliche Geduldsprobe. 2000 Jahre vergingen, seit Abraham dieses Versprechen vom Herrn erhalten hatte. Und mittendrin, innerhalb dieser 2000 Jahre, 400 Jahre absolutes Schweigen Gottes. Keine Offenbarung, kein Prophet, der redet. Die Zeit zwischen Alten und Neuen Testament. Ganze Generationen kamen und gingen, ohne dass auch nur irgendetwas im Hinblick auf das Erscheinen des Messias geschehen wäre. Und deshalb konnten viele nicht mehr glauben, dass Gott überhaupt irgend noch etwas tut. In Psalm 42, Vers 11 bringt der Psalmbeter dieses Gefühl, diese Verzweiflung im Herzen der Menschen zum Ausdruck. Dort lesen wir jetzt Psalm 42, Vers 11. Ihr Hohn, also der Feinde, ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt denn nun dein Gott? Warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Fragt der Psalmschreiber. Geht es dir und mir nicht oft genauso? Ich denke, ihr stimmt mir zu, dass das Warten auf Gottes Eingreifen nicht wirklich zu unseren Kernkompetenzen gehört, oder? Schnell fragen wir uns, Herr, bist du da? Nimmst du überhaupt wahr, wie es mir geht und in welcher Lebenssituation ich stecke? Wie das kindlich ungeduldige Warten auf Weihnachten rutscht unser Herz auf dem seelischen Wartezimmer hin und her und fragt sich, wie lange noch? Wie lange dauert es noch? Soll ich es nicht doch lieber selbst in die Hand nehmen? Aber vor lauter Sorgen, ob Gott handelt und ob er versteht, wie es uns geht, übersehen wir schnell eine Tatsache, die sich durch die ganze Bibel, durch sein ganzes heiliges Wort von vorn bis hinten durchzieht. Schreibt es euch auf, hinter die Ohren, in die Hand hinein. Unser Herr ist über alle Maßen treu. Er kommt nie zu spät, steht unwiderruflich zu seinen Zusagen und wandelt sich nicht. Und dass das so ist, dass wir das nachlesen können, dafür hat Gott gesorgt. Jesaja 46, Vers 10b lesen wir, dort sagt Gott über sich selbst, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Gott hat sich an sein Wort gebunden, sich quasi selbst in die Pflicht genommen. Die Menschen haben in der Weihnachtsnacht damals, bis auf ein paar wenige, nicht mitbekommen, dass der allmächtige Gott gewaltig in den Weltenlauf eingegriffen hat. Und dennoch ist es geschehen, wie wir wissen. Und der gleiche Gott handelt auch heute noch und greift vollmächtig auch in dein und in mein Leben ein, egal ob wir das mitbekommen oder nicht. Er hat sich nicht geändert. Und deshalb können auch wir diesem Gott, der es vor 2000 Jahren Weihnachten hat werden lassen, vertrauen. Du kannst dir noch etwas aufschreiben. Schreib dir auf, er kommt spätestens rechtzeitig. Aber ihr Lieben, neben Gottes Treue können wir in unserem Text aber noch etwas überaus Wichtiges erkennen. Sandte Gott seinen Sohn. Gott der Vater sendet seinen geliebten Sohn. Warum? Nun, um allen Menschen ein Freiheitsangebot zu machen. Ein Angebot für Freiheit. Wovon bin ich gefangen? Nun, für die Juden der damaligen Zeit ging es nicht nur um die Befreiung vom Joch der verhassten römischen Besatzung, sondern seit dem Auszug aus Ägypten und dem Erhalt der 10 Gebote in den Opfergesetzen auch darum, Vergebung vor Gott zu erlangen. Sie waren sozusagen Sklaven oder Knechte dieser Gesetze, gefangen in einer nie enden wollenden sündigen Opfern, Wiederholungsschleife. Die Anforderung des Gesetzes, welches ihnen deutlich machte, wie schuldig sie vor dem heiligen Gott sind, sie waren für sie unerfüllbar. Und so befanden sie sich in einer misslichen Lage. Als Gottes auserwähltes Volk waren sie ja eigentlich die Empfänger aller Verheißungen und himmlischen Güter. Aber in Wirklichkeit, ihr Lieben, in Wirklichkeit sah die Lage ganz anders aus. Sie waren unmündig und durch die Unfähigkeit, dem Gesetz Genüge zu tun, nicht in der Lage, das verheißene Erbe anzutreten. Und die Nichtjuden, also die Heiden, nun, die rannten sowieso die ganze Zeit den falschen Göttern hinterher und hatten keine Ahnung vom Gott Israels. Sie waren ohnehin nicht Teil des auserwählten Volkes und Gefangene ihrer eigenen religiösen Opferriten und Götzen. Und so war für beide, Juden wie Heiden, keine Möglichkeit gegeben, aus der Gefangenschaft der Sünde, der Sklaverei, der Schuld ausbrechen zu können. Bis die Zeit erfüllt war und Gott aktiv wurde. Seine Liebe zu den Menschen blieb nicht passiv und wartete ab, bis alles zu spät ist. Nein, sie schafft einen Ausweg, einen befreienden Ausweg. 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und Paulus erläutert den Galatern leidenschaftlich, welche Freiheit sie in Jesus haben und ermutigt sie, daran festzuhalten. Er warnt sie ausdrücklich, nicht wieder auf eigene Anstrengungen zu vertrauen, damit sie sich nicht wieder selbst unter das Gesetz versklaven. Wenn wir uns im Advent an die Geburt Jesu Christi erinnern, dann richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das größte Befreiungsangebot, welches der Menschheit jemals gemacht worden ist. Gott sandte seinen Sohn für alle Menschen, damit aus unmündigen, versklavten Sündenknechten überhaupt Freie werden können. Mit der Geburt von Jesus Christus beginnt für den Menschensohn der Leidensweg, aber gleichzeitig beginnt für alle die größte Rettungsmission, die mit dem Kreuzestod und der Auferstehung Jesu Christi ihr glorreiches Ende findet. Hast du das so im Blick? Hast du das für dich schon ergriffen, dass der Gottessohn, der an Weihnachten geboren wird, mit dir persönlich etwas zu tun hat und eine Relevanz für dein Leben hat? Wenn nicht, dann feierst du am wahren Sinn des Weihnachtsfestes vorbei und wartest in der Adventszeit auf die falschen Dinge. Lass dich einladen, von der Betriebsamkeit in der Adventszeit und den Wunschzetteln wegzusehen und neu darüber nachzudenken, ob das Freiheitsangebot des lebendigen Gottes nicht auch für dich das größte Weihnachtsgeschenk ist, das du bekommen kannst. Ein zweites: Freiheit für alle durch den Gehorsam des Sohnes. Gott wurde Mensch. Gott sandte seinen Sohn. Wenn wir diese fundamentalen biblischen Wahrheiten hören, dann sind unsere Gedanken sehr schnell bei dem, was uns die Bibel über das Leben und Wirken von Jesus berichtet. Für die, die schon lange die Bibel lesen, kommt vor allen Dingen das öffentliche Wirken Jesu in den Blick. So zum Beispiel die Bergpredigt oder die Speisung der 5000, Krankenheilung oder berechtigterweise nicht zuletzt Jesu Sterben am Kreuz und sein Auferstehen. Ich glaube aber, liebe Geschwister, dass wir dadurch etwas übersehen oder zumindest unterbewerten, was in Bezug auf die Adventszeit und das Weihnachtsfest von immenser Bedeutung ist. Das ist der Gehorsam und die Demut des Sohnes Gottes. Was hier in vier schlichten Worten wiedergegeben wird, ist so groß, so unbegreiflich, dass wir das genauer betrachten müssen, um zu erfassen, welches Ausmaß Gottes Freiheitsangebot an die Menschen hat. Der ewige Gott, der Schöpfer des Universums, der Gott, der allein durch seinen Willen aus nichts alles in die Existenz rufen kann und ins Leben ruft, entschließt sich, seinen Sohn zu senden. Und zwar auf eine Art und Weise, die uns so schnell wahrscheinlich nicht in den Sinn gekommen wäre. Jesus tritt nicht plötzlich als erwachsener Mensch in Erscheinung. Nein, der heilige Gott lässt seinen Sohn als hilfloses Baby auf die Welt kommen. Und damit überhaupt gar kein Zweifel entstehen kann, dass es sich ganz und gar um einen Menschen handelt, lesen wir in unserem Text: geboren von einer Frau. Wie sonst soll denn ein Mensch auf die Welt kommen als geboren durch eine Frau, oder? Ich glaube, wir sind uns einig, dass dem ewigen Schöpfer Gott zuzutrauen ist, dass er seinen Sohn auch als erwachsenen, fertig ausgebildeten Zimmermann auf die Welt hätte senden können, nicht wahr? Also, wer in der Lage ist, das Universum zu schaffen, der kriegt auch das hin. Gott hätte diesen Weg wählen können. Er hätte es tun können. Aber er wollte, dass sein Sohn als wahrer Mensch erkannt wird. Lest es nach in Philipper 2, Vers 7. Und Jesus? Nun, Jesus, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, Teil der Dreieinigkeit Gottes, hat seine Gottgleichheit nicht als einen unveräußerlichen Besitz angesehen. Er hat sich gehorsam dem Willen des Vaters untergeordnet und akzeptiert, als ein Baby in Windeln sein irdisches Dasein zu beginnen. Nun, Jesus begann sein öffentliches Wirken im Alter von circa 30 Jahren. Lukas 3, Vers 23 bestätigt uns das. Das heißt, 30 Jahre hat Jesus als Mensch alles erlebt, was auch wir erleben, du und ich. Baby, Kleinkind, Jugendlicher, Pubertät, elterliche Erziehung, geschwisterliche Liebe, manchmal vielleicht auch geschwisterliche Hiebe, einen Beruf erlernen und vieles mehr. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, Michnik, ist ja gut, aber Jesus war ja auch Gott. Da wird ihm dieser ganze Prozess sicherlich durch sein göttliches Wesen leichter gefallen sein als mir. Mit anderen Worten, da hat er so ein bisschen in die himmlische Trickkiste gegriffen und sich die eine oder andere Erleichterung verschafft. Und wollen wir großzügig sein, eine gewisse Berechtigung, unangenehme Entwicklungsschritte abzukürzen, muss man dem Gottessohn doch wohl auch zugestehen, oder? Nicht wahr? Ihr Lieben, ich halte das für eine gänzlich falsche Annahme. Lukas 2, Vers 51 lesen wir, das ist die Szene, als Jesus im Alter von 12 mit seinen Eltern zurück nach Nazareth geht. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Und jetzt kommt's. Und er war ihnen untertan. Und gleich im nächsten Vers. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Nun, was sehen wir darin? Jesus durchlief als junger Mensch die gleichen Erfahrungen, die wir ebenfalls in unserem Leben machen müssen. Er musste wachsen, sich ein- und unterordnen. Er musste an Weisheit zunehmen, bis er 30 Jahre alt war. Warum 30? Nun, zur damaligen Zeit, Ansicht der damaligen Kultur und Gesellschaft, war man mit 30 erst erwachsen. Erst dann galt man als erwachsen und ernst zu nehmen, als mündig. Und so ist Jesus im Alter von 30 erst als mündiger Mann in der Gesellschaft anerkannt worden. Und selbst im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, hat Jesus noch mit menschlicher Angst und totaler Verzweiflung gekämpft. Der Sohn Gottes war während seiner Zeit hier auf Erden ganz Mensch. Aber warum ist das so wichtig? Warum betone ich das so? Nun, der Schreiber des Hebräerbriefs erklärt uns das. Dort lesen wir über Jesus in Hebräer 4, Vers 15. Doch er gehörte nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Gott hat sich in seinem Sohn ganz und gar auf unsere Augenhöhe begeben, damit die Trennung zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen überwunden werden konnte, musste ein wahrer Mensch stellvertretend für alle anderen Menschen büßen. Und dieser Mensch musste nicht nur die Niedrigkeit der menschlichen Existenz ertragen, sondern er musste auch mit dem ganzen Gesetz konfrontiert werden. Ob im Alten oder im Neuen Testament. Wir können in Gottes heiligem Wort hier in der Bibel von vorne bis hinten sehen, was Gott von den Menschen fordert. Er möchte Gehorsam, durch ein hingegebenes Herz, ausgedrückt durch Liebe und Anbetung dem Schöpfer gegenüber. Aber seit dem Sündenfall von Adam und Eva kriegt der Mensch das nicht hin. Gottes Geschöpfe leben in Rebellion und Aufstand gegen die guten Ordnungen Gottes. Das Gesetz zeigt dabei schonungslos, damals wie heute, nichts anderes als die Sündhaftigkeit des Menschen. Und sein sündiges Wesen verhindert, dass der Mensch Gott gehorchen kann und dass er gehorchen will. Paulus bringt es in seinem Brief an die Gemeinde in Rom auf den Punkt. Römer 3, die Verse 9 bis 11. Haben wir Juden nun irgendeinen Vorzug vor den anderen Menschen? Ich sage, nein, ganz und gar nicht. Denn eben habe ich bewiesen, dass alle Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, unter der Herrschaft der Sünde leben. Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so immens wichtig, dass wir nicht der Versuchung erliegen, Jesu Leben als vollkommener Mensch dadurch zu relativieren, dass Jesus ja auch Gott ist. Ja, das ist er. Aber er war ganz Mensch, als er lebte. Er ist als wahrer Mensch stellvertretend für uns in diese Lücke getreten zwischen heiligen Gott und sündhaften Menschen, um vollkommen gehorsam zu sein. Jesus erfüllte die Anforderungen des Gesetzes. Er demütigte sich unter die gnadenlose Ablehnung der Menschen seiner Zeit, die ihn ans Kreuz nagelten. Und er demütigt sich unter die gnadenlose Ablehnung dieser Zeit, dass die Menschen bis heute ihn ablehnen. Und er kaufte alle frei, indem er stellvertretend am Kreuz starb. Dadurch, ihr Lieben, und nur dadurch sind wir aus dem Zwang entlassen, durch eigenen Gehorsam unsere Gerechtigkeit vor Gott erarbeiten zu müssen. Keiner von uns lebt sündlos und hat deshalb auch keinen Grund, sich über irgendjemand zu erheben und geringschätzig auf ihn hinabzusehen. Advents- und Weihnachtsfreude, wie sie von Gott gedacht ist, besteht darin, dass die Sünde des Menschen nun nicht mehr dazu führt, dass der heilige Schöpfer seine Schöpfung verdammen muss. Advents- und Weihnachtsfreude bedeutet nicht nur seine Geburt, sein Sterben und seine Auferstehung zu feiern, sondern Platz in unseren Herzen für die Freude zu machen, die das ganze Leben Jesu feiert. Kannst du so Advents- und Weihnachtsfreude für dich begreifen? Denk einmal drüber nach. Ein drittes und letztes. Freiheit für alle durch den Geist in dir. Ich muss dich warnen, jetzt wird's persönlich. In den ersten beiden Punkten dieser Predigt ging es um das allgemeine Befreiungsangebot Gottes an alle Menschen, die durch die Sünde aus der Familienbeziehung mit ihm gefallen sind. In dem dritten Punkt jetzt, also die Verse 5b bis 7 betreffend, merken wir nun, dass aus dem für alle ein sehr persönliches für dich wird. Egal ob als Jude der damaligen Zeit, also äußerlich jemand, der Gott nahe war, aber geknechtet unter das Gesetz, oder aber als Heide, also ein Fremdling ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Wer an Jesus Christus glaubte und an das, was er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, wurde Gottes Sohn. Statt Knechtschaft nun Sohnschaft. Verbrieft und bewirkt durch den Geist des Sohnes in jedem von ihnen. Der gleiche Geist, der auch in Jesus Christus lebt und wirkt, lebte und wirkte nun in den Menschen, die ihr Herz für Jesus öffneten und seinen Worten glaubten. Was für eine Befreiung, was für eine Verwandlung. Aber mal ganz ehrlich, was passierte denn da genau? Der Mensch, der an Jesus zu glauben begann, hatte ja nicht schlagartig die Fähigkeit, jegliche Sünde abzulegen und fortan ein Leben zu leben, wie Jesus es gelebt hat. Diesen Widerstreit zwischen Nachfolge auf der einen Seite und Sünde auf der anderen Seite, den wir heute erleben, erlebten auch die Menschen damals. Also, was passierte da? Nun, ich bin davon überzeugt, die Erklärung dafür liegt nicht in dem, was Menschen imstande sind zu tun, sondern was Gott imstande ist zu tun. Er wird wieder aktiv und sendet den Geist seines eingeborenen Sohnes in die Herzen der Gläubigen. Liebe Geschwister, denselben Geist, der seinen Sohn als Mensch befähigte, sündlos zu leben und der ihn von den Toten auferstehen ließ. Dieser Geist in jedem Jesus-Nachfolger spricht Gott für uns mit Abba, lieber Vater, an. Was heißt das? Nun, es schafft eine echte Vater-Kind-Beziehung. Dieser Geist wirkt wie ein Bindeglied zwischen Mensch und Gott und verbindet das, was seit dem Sündenfall einfach nicht mehr zusammenpasste, und bringt es wieder zusammen. Es bringt den heiligen Gott und den sündigen Menschen wieder zusammen und schafft eine neue, untrennbare Verbindung. Quasi eine neue Familienbande. Dieser Geist, ihr Lieben, versiegelt gegen die Macht der Sünde, sodass jeder, der an Jesus glaubt, nicht mehr seine alte Natur sklavisch Folge leisten muss, sondern Jesus immer ähnlicher werden darf. Und nicht nur das. Durch die zurückgewonnene Familienzugehörigkeit als Söhne oder Töchter Gottes setzt der Geist Gottes den Menschen frei, das versprochene Erbe anzutreten. Was ist das für ein Erbe? Nun, ein Leben in der ewigen Gegenwart des lebendigen Gottes. Und zwar nicht als Sklave oder Knecht, sondern als adoptiertes Familienmitglied. Der Mensch bekommt Anteil an der himmlischen Herrlichkeit Gottes, in der es keine Angst, keine Tränen, keine Sünde, keine Einsamkeit und nichts von irgendetwas gibt und geben wird, was wir als negativ oder als Leid empfinden werden. Dieser Mensch wird in Gottes Welt und dem neuen Himmel mit Jesus mitregieren. Können wir uns vorstellen, wie das sein wird? Kaum. Ist es allen versprochen und verbrieft, die zu Jesus Christus gehören? Definitiv. Wenn du schon eine klare Entscheidung für dich getroffen hast, Gottes Weihnachtsgeschenk der persönlichen Freiheit anzunehmen und daran glaubst, dass Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz stellvertretend gestorben ist, dann darfst du sicher sein, dass der Geist des Sohnes Gottes in dir wohnt und auch dich zu einem Kind Gottes macht. Schreib dir auf, die Knechtschaft deiner Schuld vor Gott ist vorbei. Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Und zwei Verse später: Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Du darfst nicht nur heute beharrlich im Advent leben, weil du auf die Wiederkunft des Herrn wartest, leben wir beständig und beharrlich im Advent und dürfen uns freuen, dass unser Retter und Befreier kommt. Und an all diejenigen, die eine solche Entscheidung noch nicht getroffen haben, diejenigen, die meinen, mit ein bisschen Religiosität und frommen Festtagsverhalten vor Gott punkten zu können, stellt sich folgende Frage. Worauf wartest du eigentlich im Advent und was feierst du an Weihnachten? Wenn du frei werden willst von deiner Schuld vor Gott, wenn du die Knechtschaft dieser gefallenen Welt loswerden möchtest, die dich jeden Tag unerbittlich anklagt, weil du es nicht hinbekommst, so zu leben, dass es dem vollkommen heiligen Gott gefallen könnte, dann musst du über Gottes Weihnachtsangebot der Freiheit neu nachdenken. Gib dich nicht damit zufrieden, nur ein paar schön verpackte Geschenke unter dem Weihnachtsbaum zu finden, die schnell ihren Reiz verlieren. Die Geburt Jesu an Weihnachten vor gut 2000 Jahren ist der glanzvolle Auftakt einer Befreiungsaktion, die jedem Menschen gilt. Aber sie muss aktiv angenommen werden. Wenn Gott heute oder in dieser Adventszeit dein Herz anspricht, dann zögere nicht, ihm zu antworten und fange an, an Jesus, deinen Retter, zu glauben. Leg die Regentschaft deines Lebens vor Jesu Kreuz ab und bekenne vor Gott deine Schuld. Ich verspreche dir, Jesus wird deine Einladung in dein Herz einzuziehen sofort annehmen und dich mit seinem Geist erfüllen. Kein Weihnachtsfest in deinem Leben wird dir jemals ein wertvolleres Geschenk vor die Füße legen, als es Gott an Weihnachten vor 2000 Jahren getan hat. Worauf willst du sonst am vierten Advent warten? Sprich mich oder Rico oder Matthias gerne nach dem Gottesdienst an, wenn dir nicht klar ist, wie du dieses Geschenk annehmen kannst. Wir helfen dir gerne in diesem Schritt. Lasst mich beten. O großer Gott, wir danken dir von Herzen, dass du es hast Weihnacht werden lassen. Dass wir erleben dürfen, dass du Mensch geworden bist. Alles erduldet hast, was wir erdulden. Alles getragen hast, was wir tragen. Alles verstehen kannst, was uns widerfährt. Aber du bist ohne Sünde geblieben. Und deswegen bist du unser Freispruch. Deswegen bist du unser Retter, deswegen bist du unser Heiland, weil du dich für unsere Schuld am Kreuz hast töten lassen. Danke, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und dass seitdem der Weg frei ist für uns, Familienmitglieder zu sein, wenn wir dieser Botschaft glauben. Ach Herr, lass du uns doch diese Wahrheit nicht aus dem Blick verlieren. Vergib du uns, dass wir an Weihnachten so viele Dinge wichtiger nehmen als diesen Fakt. Hilf du uns, dass wir uns dessen immer wieder neu bewusst werden, dass wir diese Botschaft weitergeben an die Menschen, die du uns vor die Füße stellst. In unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule oder an der Uni. Lass du uns helle Weihnachtslichter sein, Herr. Danke, dass du uns dazu befähigst. Wir geben dir alle Ehre, dem dreieinigen Gott. Dein Name sei gelobt, in Jesus Christus. Amen.